Diesseits von Eden. Gespräche über Gott und die Welt. Der Podcast der theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol.
Willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Diesseits von Eden, dieses Mal über die Bewegung Out in Church. Mehr als 100 nicht-heterosexuelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katholischen Kirche Deutschland haben sich geoutet. Aber was heißt es, als nicht-binäre Person für die katholische Kirche zu arbeiten? Heute wird das besprochen, aber auch, was hinter dem Vorwurf der sogenannten Gender-Ideologie oder der gängigen Vorstellung steckt, dass die Schöpfung unter Anführungszeichen nur aus Mann oder Frau steckt. Zu dieser spannenden Podcast-Ausgabe begrüßt sie heute Franziska Liebisch-Lehner. Die heutigen Podcast-Gästinnen sind die Wiener Religionspädagogin Andrea Lena Hartmann und die systematische Theologin Professorin Gunda Werner. Und die erste Frage richte ich gleich an Professorin Werner. Sie begleiten Out in Church ja auch als Mitautorin eines gleichnamigen Buches, das im Frühjahr im Herder Verlag erscheinen wird. In der Out in Church-Dokumentation, die via ARD erschienen ist, fordern die Mitarbeitenden der Kirche, ohne Angst offen leben und arbeiten zu können. Es wird sogar teilweise von Suizidversuchen, suizidalen Gedanken, Ängsten, Konstrukten erzählt, um sich das Leben als queere Mitarbeiterin oder Mitarbeiter zu erleichtern. Wie ist es dazu gekommen, zu diesem ganzen Buch, zu diesem ganzen Projekt? Hat sich das schon so lange aufgestaut?
Zu dem Projekt ist es gekommen, weil die Mitinitiatoren, das waren vor allem Jens Ehebrecht-Zumsander aus Hamburg und Bernd Mönckebüsche aus Hamm in Nordrhein-Westfalen, die beiden haben das Outing der Schauspieler und Schauspielerinnen letztes Jahr im Februar zum Anlass genommen. In der Süddeutschen Zeitung war ein großer Bericht auch mit Fotos von 185, meine ich, Schauspieler und Schauspielerinnen, die sich als queer geoutet haben. Und das war sozusagen die Initiative, das war der Auslöser, das war das, was sozusagen der Zündpunkt war, wo die beiden gesagt haben, Mensch, das müssten wir doch eigentlich katholisch machen. Und es hat sich sehr weit herausgestellt, dass das Ganze eben ein hochtheologisches Thema ist. Also dass es nicht nur um die Frage geht, wie kann man jetzt das Arbeitsrecht verändern? Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil das Arbeitsrecht in Deutschland so gestaltet ist, dass es sogenannte Loyalitätsobliegenheiten gibt und dass Menschen, die queer sind, also sprich die nicht heterosexuell in Beziehungen leben, dass denen gekündigt werden kann. Aber gekündigt werden kann auch zum Beispiel Menschen, die unehelich zusammenleben, auch wenn sie heterosexuell sind, oder wieder verheiratet Geschiedene. Also das Thema ist deutlich weiter. Von daher war dann sofort die Idee, die meisten sind Theologen und Theologinnen, sie arbeiten für die Kirche, zu sagen, Mensch, da braucht es doch eigentlich irgendwie auch eine theologische Begleitung, eine theologische Idee, eine theologische Auseinandersetzung. Und der Herder Verlag hatte großes Interesse daran, dazu ein Buch zu machen. Und daraus hat sich dieses Buchprojekt entwickelt. Ich bin da sehr, sehr froh drum, das mit herauszugeben, weil in dem Buch auf der einen Seite auch Testimonials sind, also von Menschen, die über ihr Leben schreiben, aus dem Innen- und aus dem Ausland. Zum anderen aber eben auch theologische Perspektiven ausgelotet werden. Es gibt kirchenpolitische Statements. Zwei Generalvikare äußern sich und fordern Veränderungen ein. Und es gibt dann noch internationale Solidarität und fast alle, 95% der großen deutschsprachigen Verbände schreiben auch Solidaritätsadressen in dem Buch. Die Initiative selber hat ja ganz viel ausgelöst und es sind inzwischen über 110.000 Unterschriften eingegangen. Und diese Unterschriften werden dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz in der Frühjahrsvollversammlung im März übergeben werden, zusammen mit dem Manifest und mit den Forderungen.
Da hake ich gleich noch ein, weil im Zuge der Debatte nach diesem großen Outing, nach dem Start der Initiative, ist ja auch gekommen, es ist eine relativ kleine Gruppe an Mitarbeitenden, egal ob ehrenamtlich oder hauptamtlich. Jetzt haben sie 110.000 Unterschriften gesammelt. Das ist doch eine große Gruppe. Also stimmt dann dieser Vorwurf, das ist ja nur eine kleine Gruppe von Betroffenen, gar nicht?
Die Frage ist ja sozusagen immer, wie man betroffen beschreibt. Das wäre jetzt meine Antwort dazu. Von den 110.000, die dort unterschrieben haben, wird sicher nur ein Teil selber queer sein. Also das werden keine 110.000 queere Menschen sein. Queer heißt aber auch jenseits der sexuellen Identität oder sexuellen Orientierung heißt auch, sich zu solidarisieren mit nicht klassischen Lebensläufen. Das heißt, queer ist ein viel weiteres Wort. Queer war ein Schimpfwort. Also queer war bis in die 80er, 90er Jahre hinein ein Schimpfwort, eben vor allem für Schwule, aber auch für Lesben. Und die Bewegung hat dann dieses Wort queer für sich selbst aufgenommen, positiv gedeutet und gesagt, ja genau, und wir sind anders und wir sind bunt und wir leben ein anderes Leben. Und wir stellen das Leben auch in Frage von all denen, die heterosexuell verheiratet mit ein, zwei Kindern, zwei Autos und ein Familienhaus leben. So. Und das heißt, dass queer etwas ist, was weit über die sexuelle Identität und Orientierung hinausgeht, was es auch eine Solidarität bedeutet. So gibt es auf der einen Seite die sich identifizieren als LGBTIQ oder identifizieren als queer. Und auf der anderen Seite, die sagen, das Queere ist ein Teil von mir und ich gehöre, möchte mich da solidarisieren oder lebe selber in Situationen, die vielleicht jetzt auch nicht hundertprozentig, man nennt es dann der Heteronormativität entsprechen und vor allem nicht der katholischen, das ist ja relativ einfach, also nicht der katholischen Norm zu entsprechen. Da muss es ja keine Rocket Science, da muss man ja nicht viel tun.
Dann möchte ich eine Frage an Sie beiden. Warum ist denn das so einfach, dem nicht zu entsprechen, diesen heteronormativen Gedanken von Mann und Frau? Diese Schöpfungstheologie der katholischen Kirche ist ja doch sehr manifest. Sie wird zwar immer wieder angefragt, auch theologisch reflektiert, aber besteht nicht die Mehrheit der Menschen als Mann und Frau, jetzt einmal ganz provokativ nachgefragt? Vielleicht auch an Sie eine Frage, Frau Professorin Lena Hartmann.
Naja, ich denke, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie man Mann sein und Frau sein versteht, beziehungsweise eben, wie es vielleicht auch Irmtraut Fischer ganz gut in ihrer Exegese auch benannt hat, dass es zwei Pole sind, die aber sozusagen dann diese Vielfalt dazwischen ja nicht verwischen dürfen und wo es auch dann darum geht, in welche Richtung wird denn das dann auch noch einmal ausgelegt? Das heißt, was wird denn damit auch bestimmt, wenn man es schöpfungstheologisch angeht? Wenn ich einerseits diese Vielfalt habe und gleichzeitig diese Pole und wenn es im Schöpfungshymnus darum geht, eben auch die Nachkommenschaft zu sichern, das Überleben der Menschheit damit auch anzeigen zu wollen, dann sind damit ja ganz andere Ziele noch einmal intendiert, als etwas festschreiben zu wollen. Und vor allem auch, dass die Vielfalt dazwischen dann nicht verloren geht, denke ich, ist ein ganz wichtiger Punkt.
Meine Frage war in die Richtung binäre Menschenbild der katholischen Kirche, ist ja in Mann und Frau geteilt. Es wird auch biblisch argumentiert. Jetzt stellt natürlich die Initiative Out in Church auch dieses Menschenbild, dieses Geschlechterbild ganz stark in Frage. Das rüttelt natürlich an ganz festen Säulen auch, habe ich das Gefühl, von manchen diözesanen Verantwortlichen, manchen Katholikinnen und Katholiken. Wie kann man da damit umgehen, wenn da jetzt an meinen persönlichen Grundfesten geschüttelt und gerüttelt wird?
Ich denke, man sollte eigentlich aus der betroffenen Perspektive das einmal anschauen und schauen, was wurde denn über Jahrhunderte hinweg eigentlich übersehen? Und ich glaube, damit wird natürlich etwas erschüttert, weil das, was als Normalität gegolten hat, jetzt einmal massiv angefragt wird durch dieses Outing. Und das finde ich ja auch einmal sehr gut, ja, weil wir auch so Idealbilder entwickelt haben, die wir ja auch an binär denkende Menschen herantragen, denen die aber oft auch nicht gerecht werden können. Und damit könnte jetzt eigentlich eine große Befreiung auch noch einmal verbunden sein, einfach zu sehen, ja. Nicht alle können diesen Bildern, wollen diesen Bildern auch entsprechen. Und das heißt, dass es auch andere Formen gibt, Leben zu gestalten, auch andere Formen gibt. Und das ist jetzt auch wieder unabhängig davon, welche sexuelle Orientierung ich habe, welche Empfindung ich habe, dass da eben diese Vielfalt noch einmal sichtbar wird. Und eigentlich unser Auftrag, und ich würde durchaus auch sagen, der Schöpfungsauftrag, es ist, das herauszufinden, was denn auch meiner Würde als Mensch entspricht. Und das mag ich jetzt mal gern so neutral formuliert haben, um darunter auch vieles versammeln zu können. Dem auf die Spur zu kommen, das denke ich, ist, das wäre das Ziel. Und das Befreiungselement darin zu sehen, das würde ich denn gerne anbieten, die sich jetzt etwas irritieren lassen. Auch das eigene etwas zu hinterfragen und zu sagen, okay, es ist auch bei mir nicht alles so glatt und es darf so sein.
Das finde ich ganz wichtig. Und die Erfahrung zeigt auch, also sowohl jetzt von den letzten Wochen, seitdem die ARD-Dokumentation gelaufen ist und die Initiative online gegangen ist, aber auch die Erfahrung der letzten Jahre, dass zum Beispiel auch bei Bischöfen sich sehr viel verändert, wenn sie in persönlichen Begegnungen sind. Also wenn sie, sei es im familiären Umfeld oder im unmittelbaren Nahumfeld, Menschen wirklich kennenlernen, wirklich begegnen, die eben nicht der heterosexuellen katholischen Idealfamilie entsprechen. Ich finde, eine große Chance dieser Initiative ist ja auch, ehrlich zu werden, also tatsächlich die Wahrhaftigkeit zurückzufinden. Im Moment in der katholischen Kirche nun wirklich nicht wahr, also nur wirklich Not tut, nämlich die Wahrhaftigkeit zu sehen, dass man doch wirklich fragen muss, wer lebt denn nach dem katholischen Eheideal? Also unsere ganzen Studierenden größtenteils ja mal nun mal nicht. Das muss man ja auch einfach mal so sagen. Was mir auch nochmal ganz wichtig ist bei der theologischen Anthropologie als Dogmatikerin, die theologische Anthropologie ist ja die DNA der Macht der katholischen Kirche. Das heißt, dieses Festlegen auf Mann und Frau und diese ganz spezifische Interpretation der Schöpfungsgeschichte heißt ja, dass daraus ganz viele Folgerungen, theologische und lehramtliche Folgerungen geschlossen werden, die die Hierarchie untermauern und die die Möglichkeit männlicher Kleriker untermauert. Wenn man daran rüttelt, an dieser theologischen Anthropologie, die katholisch zugrunde gelegt ist, dann fällt alles, dann ist alles in Frage gestellt. Und ich kann total nachvollziehen, dass da wirklich im Moment so ein Schreckmoment ist, weil ich glaube, das haben jetzt wirklich so gut wie alle verstanden. Aber wenn man diese theologische Anthropologie verändert, dann verändert sich von innen heraus die katholische Kirche, weil dann wird auch vieles nicht mehr so sein, wie es vorher war. Und diesen Schreckmoment, ich glaube, den spürt man im Augenblick. Also dieses Wahrnehmen, wenn wir jetzt nicht nur pragmatische Lösungen suchen im Sinne von das Arbeitsrecht verändern, sondern wirklich an die und nicht jetzt irgendwie ein Zölibat verändern, das sind alles so wichtig, aber es ist ja pragmatisch. Wenn man an das Theologische rangeht, dann verändert sich ganz, ganz viel.
Ich glaube, dass der Schreckmoment eigentlich viel früher ansetzen hätte müssen. Das, was jetzt ja auch parallel dazu läuft, nämlich bei der sexualisierten Gewalt. Und die zeigt ja genau einmal auf, dass wir hier anders denken müssen, dass genau diese hierarchischen Einschreibungen genau zu solchen Verwerfungen dann auch geführt haben. Die Menschen dann noch verknechtet. Und ich denke, da wäre jetzt die Möglichkeit, das noch einmal anders anzugehen. Ja? Und genau das meine ich auch, durch dieses Outing können sozusagen hier neue Perspektiven eingespielt werden, die einfach dann auch ermöglichen, das andere noch einmal besser erkennen zu können, weil diese Vertuschungsstrategien, die man dann auch ja hier gehabt hat, die haben genau versucht, das zu verhindern. Ja? Unter diesem hierarchisierenden Bild, ja, hat man diese Machtdinge so nicht in Frage gestellt, sondern gemeint, man könnte es noch irgendwie umbiegen, entschuldigen und so weiter. Und dafür wäre für mich jetzt auch eine große Chance drinnen, das aufzugreifen und eben nicht abzuwehren, sondern genau zu sagen, Leute, hier ist uns etwas zerbrochen, was wir jetzt jahrhundertelang auch oft nicht in der Fülle gesehen haben. Lasst uns doch die Chance ergreifen.
Eine ganz konkrete Frage jetzt von mir auch an Sie, Frau Professorin Lina Hartmann. Wie schaut das denn in Österreich aus mit dem Arbeitsrecht? Müssen jetzt wirklich Religionslehrerinnen, Religionslehrer, Pädagoginnen, Pädagogen, pastorale Mitarbeitende Angst haben, wenn sie ihre Sexualität offen kundtun und sagen, ich bin nicht hetero, ich bin bi, queer, trans, schwul, lesbisch? Oder ist man immer so auf dieses Gutdünk angewiesen der jeweiligen Diözese?
Ja, das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, nicht? Was ist das Rechtliche und wie geht man dann damit um? Und da denke ich, gibt es sicherlich eine Differenz. Natürlich kann ich aufgrund dessen, wenn ich nicht dem entspreche, was vorgesehen ist, wie auch mein Lebensstil erwartet wird, wenn ich dem nicht entspreche, dann können natürlich rechtliche Konsequenzen gezogen werden. Aber ich denke, da hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten doch einiges auch geändert im Erleben auch der Menschen. Aber ich denke, es ist keine klare Entscheidung und die steht aus. Ja, es ist immer, man ist, wie Sie es angesprochen haben, eher dann vom Gutwill abhängig. Und das wollen sich viele junge Menschen nicht gefallen lassen, wie ich das auch in Gesprächen merke, weil es hier eine große Wachheit auch gibt. Das ist natürlich auch gesellschaftlich mitbedingt. Das heißt, auch jene, die Theologie studieren und auch katholisch, gut katholisch sozialisiert sind, haben nicht solche Riesenprobleme mit Menschen, die anders leben. Ganz im Gegenteil. Ja, sie verstehen eigentlich nicht, warum die jetzt ausgeschlossen sind aus bestimmten sakramentalen Vollzügen oder eben aus bestimmten beruflichen Tätigkeiten. Und von daher denke ich, tut sich vieles. Und dann trauen sich auch einige selber dazu Stellung zu beziehen. Und das machen sie auch mittlerweile sehr, sehr offensiv. Also da merke ich gerade in den letzten Jahrzehnten einen großen Wandel.
Es gibt ja trotzdem immer wieder auch den Vorwurf der sogenannten Gender-Ideologie. So, oder der Frühsexualisierung der Kinder, wenn man das offen anspricht und so weiter und so fort. Wie kann man auf diesen Vorwurf reagieren?
Da würde ich gerne all jenen, die das äußern, mal ins Stammbuch schreiben. Sie sollen sich doch endlich einmal fundiert damit auseinandersetzen und nicht nur irgendwelche Dinge übernehmen, wo sie überhaupt keine Einsicht haben, weil argumentativ lässt sich das wunderbar immer auseinandernehmen. Ja. Und vor allem das Problem ist, die Etikettierung mit Ideologie, ja, gibt ja schon ein Signal ab, dass ich mich damit nicht näher beschäftigen muss. Und leider unterliegt auch Papst Franziskus dieser Diktion und entschärft damit aber Dinge, die er oft vorher ganz weitsichtig oft angeht, ja, wenn er patriarchale Verhältnisse kritisiert und dann aber gleichzeitig auf der nächsten Seite die Gender-Ideologie angreift, dann nimmt er sozusagen die Ernsthaftigkeit der Aussage, die er vorher getätigt hat, irgendwie weg.
Zu all dem, was Sie gesagt haben, würde ich aus der historischen Perspektive, aus der theologiegeschichtlichen Perspektive ergänzen, dass da die römisch-katholische Kirche auch dringend eine Selbstaufklärung braucht. Denn wenn Sie an die Praxis denken der Erstbeichte, und die Praxis der Erstbeichte, die von Kindern, von wirklich sehr kleinen Kindern erwartete, über Keuschheit und Unkeuschheit Auskunft zu geben, in einem Alter, in dem Kinder nicht wirklich, und das weiß man ja inzwischen, wissen, was eigentlich keusche und unkeusche Handlungen sind. Da bräuchte meines Erachtens die katholische Kirche dringend eine kritische Selbstaufklärung über eigene Sexualisierung von Kindern, und zwar innerhalb der Beichtkatechese. Und das ist kommt nochmal zu all dem dazu, was mich an dem Punkt dann wirklich wütend macht, ja, dass man dann da jetzt etwas gefunden hat, nämlich die Gender-Theorie mit ihren eben wieder sehr kritischen und dekonstruierenden Perspektiven auf Anthropologie und damit eben wieder auf die Machtverhältnisse. Das ist ja sozusagen Kern der Gender-Theorie, ist Macht. Und das Ganze dann in Ideologie umzumünzen und damit zu versuchen, sozusagen die Sprengkraft herauszunehmen und zu sagen, oh mein Gott, und unsere Kinder wissen dann ja gar nicht mehr, wer sie sind und sie werden dann so früh sexualisiert. Und gleichzeitig aber ja an einer Kinderbeichte festzuhalten und wenigstens noch nicht mal die eigene Praxis zu reflektieren. Auch wenn das heute in vielen Bereichen sicher anders läuft in der Katechese. Das hoffe ich und davon gehe ich aus und die letzten 20 Jahre sollten dazu angeleitet haben. Gibt es dazu aber keine kritische Selbstaufklärung? Ich denke, na gut, also wenn wir über sexuelle Orientierung reden, über Gender-Ideologie, über Meinungen zu Gender, das kann man ja alles haben, gerne, aber nur, wenn andere Seiten auch offengelegt werden.
Was ich ja spannend gefunden habe bei dieser Doku, dass auch die Priester, die vorgekommen sind, gesagt haben, sie rütteln nicht am Zölibat, sondern sie rütteln daran, dass sie ihre Sexualität nicht benennen dürfen, nicht benennen können. Da war für mich dann die Frage, ist da auch diese Naturrechtstheologie, die ja auch von Johannes Paul II. Sehr stark gefördert wurde, ein Grund dafür, weil ja auch LGBTQI-Personen im kirchlichen Dienst in ihrer Existenz ja eigentlich wieder dem natürlichen Gesetz sind, unter Anführungszeichen.
Ja, das Naturrecht spielt natürlich eine ganz große Rolle und es spielt natürlich auch die große Rolle, dass zum Beispiel nach wie vor homosexuelle Männer ja nicht zum Priesteramt zugelassen werden dürfen. Also alle Menschen, die tief sitzende homosexuelle Neigungen haben, was ja in sich schon Quatsch ist, weil das einfach überhaupt keine wissenschaftliche Aussage ist, dürfen ja nicht zum Priesteramt zugelassen werden. Das heißt, all die schwulen Männer und zu denen, die geweiht sind und zu denen gehören ja nun mal auch Bischöfe, die sich ja leider nicht outen, dürfte es ja gar nicht geben. Und ich glaube, wenn dieses Bewusstsein irgendwie auch mal bei Bischöfen ankommen würde, dass es sie ja gar nicht geben dürfte, würde sich vielleicht aus einer inneren Erkenntnis auch nochmal etwas verändern. Und auf Ihre Frage sozusagen mit der Angst nochmal zurückzukommen, das hat natürlich ganz viel damit zu tun. Also wenn Menschen im beruflichen Alltag nie erzählen dürfen, wie sie leben. Also sprich auch Menschen, die zum Beispiel Kinder haben und nicht sagen können, dass sie Kinder haben und gerade überhaupt nicht schlafen, weil Zähne, Blähungen oder was auch immer oder irgendwelche Pubertätskatastrophen gerade passieren. Ja? Wenn man nichts vom eigenen Leben auch nur ansatzweise mitteilen kann, dann nicht mehr im Sinne von alles erzählen zu wollen und zu müssen, aber einfach in dem Begleitsatz zu sagen, ich bin total müde, weil Kind hat nicht geschlafen. Das ist natürlich eine sehr, sehr belastende Situation.
Mich haben diese Statements auch immer sehr berührt, genau für diese Geheimhaltegeschichte, die da herumgebaut werden muss, damit Menschen irgendwie ihr Leben aufrechterhalten können. Und aus christlicher Perspektive hat mich insofern auch berührt, weil sie eigentlich ihrem Auftrag zur Menschwerdung gar nicht gerecht werden können. Und zwar durch diese normativen Vorgaben. Und ich würde das gerne auch noch aufgreifen von vorhin, weil das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, diese Machteinschreibungen, die damit auch verbunden sind. Und zu Recht, denke ich, fürchtet man hier kirchlicherseits auch, dass genau das aufgedeckt wird und man genau durch noch mehr normierende Festschreibungen das etwas festhalten möchte, was einem eigentlich schon unter den Fingern zerrinnt. Und was man dabei oft vergisst oder was verloren geht, ist der Blick auf den Menschen. Und ich denke, das wäre eigentlich das christliche Proprium, auf den Menschen zu schauen und zu schauen, wie kann dieser Mensch das Leben so gestalten, dass er es bestmöglichst im Sinne, im Horizont Gottes verwirklichen kann. Und das fehlt mir oft. Ja. Auch dieses Absehen von dem, wie jemand empfindet, ja. In normieren zu wollen, dass diese Empfindung nicht okay ist oder so, wie Sie vorher auch angesprochen haben, dann überhaupt nicht einmal zugelassen zu werden, unabhängig davon, ja, ob ich das lebe oder nicht, das ist nochmal eine andere Geschichte. Ja. Aber was hier sich an Diskriminierungspraktiken einschreibt, denke ich, ja, das ist eigentlich etwas, das dann auch die ganze christliche Botschaft entzaubert. Und hier etwas einspeisen zu können durch die Gender-Theorie, denke ich, die könnte erhellend sein, was sich denn hier dann auch alles zeigt. Ja? Nämlich genau an diesen Verbindungen, die jetzt noch unsichtbar sind. Und ich denke, das ist vielleicht aber auch die Angst, dass dadurch etwas sichtbar werden könnte, was man bisher noch nicht gesehen hat. Und man hat Angst, dass hier noch mehr Dunkles zum Vorschein kommt. Ja, das kann auch so sein, weil ich glaube, da werden wir auch durchaus noch durch dunkle Zeiten gehen, wenn wir uns das genauer anschauen. Aber es könnte dann auch Einsicht geben, warum Menschen so empfinden und wie sich dann auch Leben noch einmal anders gestalten ließe, nämlich genau auch im Sinne der Botschaft. Mhm. Weil das kann doch nicht sein, dass jetzt ständig Menschen ausgeschlossen bleiben von der Botschaft, nur weil sie bestimmten Dingen nicht entsprechen. Ja. Mhm. Und was ich auch nicht mehr ausstehen kann, ist dieses Mitleidige hinschauen und zu sagen, ja, das ist ja okay, so zu empfinden, aber gelebt werden darf es nicht. Ja, da bin ich ja total in meinem Menschsein beschnitten. Ich werde überhaupt nicht ernst genommen in dem, wie ich empfinde, ja? Sondern ich müsste sogar mein Empfinden umpolen in eine bestimmte Richtung, dass es wieder passt. Ja?
Und ich finde, was ja auch noch sozusagen mit genau da hineingehört, sozusagen als dritter Pol damit hineingehört, ist ja die, muss man inzwischen sagen, wirklich schon fast historische feministische Kritik an der Sexualitätsvorstellung innerhalb patriarchaler Strukturen, und die katholische Kirche ist einfach mal eine patriarchale Struktur par excellence, nämlich die Vorstellung, dass Sexualität und sexuelle Orientierung ja nur dann wirklich ist, wenn sie genital gelebt wird. Ja, also das heißt, dass man möge doch dann schwul-lesbische oder homosexuelle Menschen in Liebe und Mitleid in der Mitte empfangen und sie dürfen aber eben ihre Sexualität nicht leben, also nicht genital ausleben. Das wäre dann ja Sünde und ist nicht dem Herrn gemäß. Das zeigt ja eine so eingeengte Perspektive auf die menschliche Sexualität. Also als wäre ich nur ein sexuelles Wesen, wenn ich mit jemandem gehe, also wenn ich genitalen Sex habe. Und das ist eine so männlich kodierte Perspektive auf Sexualität. Sexualität und kodiert zugleich Männer in einer ganz bestimmten Form, in einer männlichen Sexualität, was ja Männern hoffentlich auch nicht entspricht. Also, und wenn man das sozusagen, diese alte, das ist ja wirklich die feministische Kritik der 80er, ja, also wenn man diese Kritik noch mit hineinzieht in die Gender-Theorie, die ganzen Fähigkeiten und Möglichkeiten, die eine christliche Befreiungstheologie im ganzheitlichen Sinne hat, dann könnte sehr, sehr viel besser oder sehr viel verstanden werden. Oder wird ja theologisch schon längst verstanden. Also wir haben es ja alle schon längst irgendwie auch durchdacht. Ja, es müsste irgendwie mal angewendet werden. Das ist ja das, was fehlt.
Ich habe jetzt noch eine Abschlussfrage an Sie beide. Out in Church ist zwar eine deutsche Initiative, aber braucht es sie auch in Österreich? Es gibt hier zwar eine rege oder in manchen Diözesen eine rege Regenbogenpastoral, aber diese Initiative hat jetzt keine Outings in Österreich gebracht. Ist da etwas geplant? Tut sich da etwas?
Was es schon braucht, und das ist unabhängig jetzt, ob sich jemand outet oder nicht, ist die Debatte drüber. Und ich denke, die schwappt auch einfach auf Österreich herüber. Also ich glaube nicht, dass es sozusagen ein speziell österreichisches Outing noch braucht, aber eine Debatte darüber. Die Diskussionen zu der Synode, denke ich, wären ein guter Anlass, das auch aufzugreifen. Und wirklich einmal fernab von irgendwelchen aufgeregten Zuschreibungen mal auch dies zu diskutieren, ja, sowohl die biografischen Fälle, die es in der Kirche gibt, als eben dann auch nochmal gendertheoretische Überlegungen und was das auch für das Gestalten von Kirche und gemeinsamen Leben bedeuten könnte. In diesem Sinne würde ich das sehen. Ansonsten, ob es Initiativen so gibt, das weiß ich jetzt nicht.
Genau, also das weiß ich auch nicht. Und ich würde dem sehr, sehr zustimmen, was Sie, Frau Lena Hartmann, gerade gesagt haben, und würde noch hinzufügen mögen, ich glaube, das, was ein guter Schritt wäre, wenn es von den katholischen Fakultäten her ein sehr klares, auch solidarisches Signal gäbe für die Initiative Out in Church, die inzwischen ja auch international vernetzt ist, also auch in Europa vernetzt ist, nach Lateinamerika hin vernetzt ist, in die USA hin vernetzt ist. Wenn es von den katholischen Fakultäten da ein sehr klares, solidarisches Signal geben würde und auch ein sehr klares Signal geben würde, im Blick auch auf die Bischöfe und auf die Bischofskonferenz zu sagen, hier und wir sind kompetent von der theologischen Perspektive her. Und es gibt ja auch unter Theologen und Theologinnen, unter Professoren und Professorinnen ja auch genug Queers, die sich nicht outen können und dürfen, weil sie ja kirchlich genauso abhängig sind von ihrem Neil Obstadt her. Ich glaube, da wären Fakultäten ein ganz, ganz starker Player. Und das ist so meine Hoffnung als Theologin, das ist auch das, es schließt sozusagen den, was ich auch mit dem Buch so sehr verbinde, ja, dass sich Theologen und Theologinnen zu Wort melden und nochmal anders zu Wort melden, als es bisher möglich war, weil das dann so Einzelmeinungen waren. Und ich glaube, wenn es da irgendwie eine gute Vernetzung gibt, der Fakultätentag hat eine Stellungnahme, was sehr wichtig war, finde ich. Das finde ich etwas, was irgendwie für Österreich klasse wäre und für Deutschland natürlich genauso.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Danke meinen beiden Gästinnen, der Religionspädagogin Andrea Lena Hartmann und der Dogmatikerin Gunda Werner. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben und danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer von Diesseits von Eden.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die Katholisch-Theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.